Dieses System, dass eine Lehrkraft mit 30, 31 Schülerinnen und Schülern allein im Klassensetting ist und den ganzen individuellen Bedarfen gerecht werden soll, das klappt einfach nicht mehr, das ist vorbei. Und dafür braucht es ein interdisziplinäres Team, letztendlich auch im Bereich der Schule.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und ich bin Philipp.
Hallo Philipp.
Philipp Bryant.
Genau, so heißt du.
Das stimmt.
Ja, weil es so Spaß macht, eine neue Folge in einer zweiten Staffel. Wir sind schon bei Folge 3 angekommen. Und wir haben ja gesagt, in der zweiten Staffel bewegen wir uns quasi von der Wiege bis zur Bahre mit der Heilpädagogik. Also wir haben ja begonnen mit der Frühförderung, Kita. Irgendwann geht es weiter mit Jugendhilfe bis hin zur Altenhilfe. Was ist denn heute dran, Philipp?
Heute werden wir das Thema rund um Heilpädagogik und Schule besprechen. Genau.
Und dazu haben wir Frau Gier Dufern. Jetzt musste ich mich räuspern, Philipp. Guck mal. Frau Gier Dufern, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Ja, jetzt könnte ich natürlich Ihre Vita runtererzählen. Sie haben uns auch im Vorgespräch ein bisschen was erzählt über Sie. Ich mache es jetzt heute mal andersrum. Was glauben Sie denn, warum haben wir Sie eingeladen für die Folge Schule und Heilpädagogik?
Zum einen, weil ich quasi doppelte Heilpädagogin bin. Ich bin einmal anthroposophische Heilpädagogin und habe dann in Freiburg noch Heilpädagogik studiert. Und beschäftige mich jetzt seit dem Jahr 2006 mit dem Thema Schulbegleitung und habe da mit einigen anderen zusammen Pionierarbeit geleistet und bin seitdem auch in dem Bereich tätig beziehungsweise habe sehr viel mit dem Thema Schulbegleitung zu tun.
Okay, ja, das war eine sehr bescheidene Vorstellung.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja definitiv noch aus anderen Gründen auch qualifiziert, dass wir heute über diesen Mehrwert, den die Heilpädagogik im Feld der Schule leisten kann oder könnte, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Ich möchte mal nur drei Gründe nennen und weiß, dass ich sogar damit Ihrer Vita und Ihrem Wirken nicht gerecht werde. Sie sind ja Gründerin oder auch Mitgründerin und Geschäftsführerin von Kengu. Kengu versteht sich als eine Integrationshilfe für junge Menschen, speziell auch aus dem Bereich Autismus-Spektrum. Sie sind im Vorstand vom Fachverband Schulbegleitung und Sie agieren selbst als Schulbegleiterin seit 2006.
Ja, wobei da muss ich dann sagen, als Schulbegleiterin arbeite ich jetzt selber tatsächlich nicht mehr seit ungefähr 4-5 Jahren. Bin aber noch in der heilpädagogischen Praxis tätig, in der autismusspezifischen Heilpädagogik und habe da auch mit Menschen mit Autismus zu tun, sodass ich das immer sehr gut kombinieren kann, weil ja auch in der Heilpädagogik im Einzelsetting immer sich das Thema Schule aufdrängt. Gerade bei den Jugendlichen ist das das alles bestimmende Lebensthema, sodass ich da auch immer noch nah dran bin, was eben die jugendlichen Menschen selber betrifft. Und wir haben gerade circa 130 Mitarbeitende und da bin ich einfach in der Anleitung und gehe auch in die Schule hospitieren und bin bei den Hilfeplangesprächen dabei und so.
Genau. Okay, ja, heute in der multiplizierenden Rolle. Frau Gierdufern, mal eine andere Frage. Was würde ich denn nicht finden, wenn ich Sie googeln würde? Welche Info findet man nicht so im Internet über Sie?
Puh. Dass ich gerne Fahrrad fahre.
Okay.
Und eine echte Leseratte bin im Bereich Roman und Krimi. Das steht da nicht.
Okay, sehr schön. Vielleicht gibt es ja heute am Ende der Folge eine Empfehlung.
Ja, gut. Dann wollen wir mal einsteigen mit dem altbewährten Mittel des Elevator-Pitch. Das heißt, Frau Gierdufern, Sie haben jetzt gleich 90 Sekunden Zeit und ich stoppe die auch mit dem Timer, so wie wir das mit allen anderen Gästen und Gästinnen bis jetzt gemacht haben. Und stelle Ihnen vorher eine Frage, die Sie nach Möglichkeit eben in diesen 90 Sekunden oder schneller beantworten. Und ich würde gerne von Ihnen zum Einstieg wissen, Was braucht eine inklusive Schule oder eine Schule der Zukunft aus Ihrer Perspektive?
Eine inklusive Schule der Zukunft braucht ein interdisziplinäres Team, was die Klasse und die Kinder begleitet. Dieses System, dass eine Lehrkraft mit 30, 31 Schülerinnen und Schülern allein im Klassensetting ist und den ganzen individuellen Bedarfen gerecht werden soll, das klappt einfach nicht mehr, das ist vorbei. Und dafür braucht es ein interdisziplinäres Team, letztendlich auch im Bereich der Schule, sowohl mit SonderpädagogInnen oder Heilpädagoginnen oder Assistenzkräften oder was auch immer. Es gibt schon Schulen, die sehr heterogen aufgestellt sind, also wo auch tatsächlich mehrere erwachsene Personen im Klassenzimmer gemeinsam agieren. Und wo das stattfindet, läuft das richtig gut. Und ansonsten kann ich auch Lehrkräfte bestens verstehen, wenn die sagen, bleib mir weg jetzt noch mit noch mehr zusätzlichen Aufgaben, ich schaffe das einfach nicht mehr.
Okay, also es blieben noch 24 Sekunden übrig, aber wir haben ja schon gesagt, manchmal kann das auch schneller gehen. Ich würde gerne eine Anschlussfrage stellen, weil Sie gesagt haben, es braucht ein interdisziplinäres Team, damit die Lehrkraft, die mit 30, 31 Schülern nicht alleine ist, den Aufgaben, die sich da stellen, gerecht werden kann. Woraus würde denn aus Ihrer Sicht, beziehungsweise welche Disziplinen bräuchten wir noch in diesem interdisziplinären Team?
Also einmal die Lehrkraft, die zuständig ist für die Vermittlung von Wissen und Bildung. Die hat ja den Bildungsauftrag. Mhm. Und dann zum Beispiel SonderpädagogInnen oder HeilpädagogInnen, die sicherstellen, dass alle Kinder barrierefrei auch den Zugang zu dem Bildungsangebot haben, weil das leider häufig nicht gegeben ist. Dann haben selbstverständlich auch die SchulsozialarbeiterInnen einfach einen sehr wichtigen Auftrag im Bereich der Schule, weil sie sich um diese ganzen Sozialkompetenzen der MitschülerInnen und der Konflikte, die eben zusätzlich zum eigentlichen Lernen, also Bildungslernen laufen, haben die einfach den Auftrag und können da auch sehr viel bereinigen und schlichten im Hintergrund und auch SchülerInnen rausnehmen. Also das ist ganz wichtig. Ich weiß auch, als ich 2006 hier angefangen habe in Freiburg, da gab es, glaube ich, 3 Schulsozialarbeiterinnen insgesamt. Und das ist jetzt gang und gäbe. Das gibt es an allen Schulen. Und das ist schon eine wesentliche Verbesserung im Schulsetting.
Das macht Hoffnung.
Ja.
Wenn Sie sich eine Skala vorstellen, Frau Girdifern, von 1 bis 10, rein vom Gefühl, dass es hat, muss jetzt keine wissenschaftliche Evidenz haben. Wo stehen wir heute, wenn es um inklusive Strukturen in der Schule geht oder im System Schule geht?
Also 10 wäre richtig top und 1 wäre richtig mies.
Genau.
Nur 2 bis 3 höchstens.
Okay, da gibt es noch viel zu tun. Mhm. Schön, okay, also schön für heute, weil darüber können wir heute reden. nicht, dass diese Realität schön ist. Frau Girdifern, ich höre immer wieder unterschiedlichste Begriffe. Schulassistenz, Integrationshilfe, pädagogische Unterrichtshilfe, Betreuer, Schulbegleiter. Alles gleich oder jedes anders?
Also ich habe da mittlerweile aufgegeben, ein einheitliches Wording zu finden. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns, ich glaube, das war schon 2016, in der Bundesarbeitsgemeinschaft zusammengefunden haben mit einigen KollegInnen aus bundesweiten Einrichtungen und Autismus Deutschland war vertreten, wo wir uns insbesondere eben diesem Begriff irgendwie versucht haben zu nähern. Da haben wir 2 Jahre lang gerungen und haben uns eben auf die Schulbegleitung dann geeinigt, dass wir gesagt haben, das subsumiert letztendlich am besten, was wir gemeinsam unter Schulbegleitung verstehen. Und die Assistenz, wurde immer wieder widersprüchlich eingesetzt. Also sind Assistenzleistungen eher, wenn man zum Beispiel körperliche und pflegerische Aufgaben übernimmt. Also assistiert man dort eher. Oder, also jetzt im Teilhabebereich wird ja eher von der Assistenz auch gesprochen, jetzt im SGB 9. Also deswegen wird da jetzt eher von Schulassistenz auch gesprochen. Und wir hatten uns damals aber auf den Bereich der den Begriff der Schulbegleitung geeinigt und haben auch gesagt, wir müssen einen Begriff finden, worunter dann bundesweit sich alle möglichen Menschen das Gleiche vorstellen können.
Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die vielen unterschiedlichen Bezeichnungen, die gerade zu Beginn der Frage genannt wurden, dass die aber schon einen ähnlichen oder anverwandten inhaltlichen Ausdruck finden können, dass die schon von der Aufgabenstellung her gleich zu sehen sind, schlicht anders benannt wurden.
Ja, da gab es auch große Unterschiede. Also ist man, also gerade wenn nicht ausgebildete Personen in der Schulbegleitung tätig sind, sind sie ja so ein bisschen als das Opium fürs Klassenzimmer eingesetzt, so nach dem Motto, wenn das Kind stört, gehen Sie bitte raus und wenn das Kind sich wieder eingekriegt hat, kommen Sie wieder rein und hat es das gut gemacht, kriegt es ein Gummibärchen. Also es ist jetzt ein bisschen plakativ und vereinfacht formuliert. Das wird unter Schulbegleitung verstanden. Dann Leute, die schon zu Hause das Kind abholen und quasi so einfach so der Schatten des Kindes sind. Oder eben hat man den Anspruch an sich selber, dass man das Kind und das Schulsystem befähigt, miteinander zurechtzukommen und tatsächlich die Teilhabe an Bildung sicherstellt, aber mit dem Paradigma der Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, wenn man das auch darunter versteht, also tatsächlich auch ein professionelles Handeln an den Tag legen kann, ist das aus meiner Sicht Schulbegleitung. Aber da haben wir einen weiten Weg dahin.
Ich höre raus, da steckt so das Thema, wie ist mein eigenes Selbstverständnis, welchen Anspruch oder wie verstehe ich meine Rolle als schulbegleitende Person, aber auch die Fremdwahrnehmung zum Beispiel von der Lehrkraft, wie sie mich versteht oder meine Rolle versteht, die dann eben zum Beispiel das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, wenn das Kind zu laut ist, zu sehr stört, dann gehen Sie da mit dem Kind raus. Also ich kann mir vorstellen, dass das in der Praxis da auch ein Dilemma gibt. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Also das Rollenverständnis, daran hängt es immer und immer wieder. Also bei uns hier in Freiburg, ich kann jetzt ja hauptsächlich für uns sprechen, arbeiten wir nur mit akademischen Fachkräften. Das heißt, das sind alles studierte Leute, die wissen, was sie tun, die das auch vermitteln können und die auch ein Rollenbewusstsein haben. Und nichtsdestotrotz, bei jedem Auftrag, wo man neu in das Klassenzimmer eingeführt wird, muss man wieder die Rolle aushandeln und auch, wer macht was, wer greift wann ein. Ich habe vielleicht auch eine ganz andere Toleranzgrenze als vielleicht die Lehrkraft oder die MitschülerInnen und muss das neu aushandeln. Bin ich aber keine Fachkraft und begegne der Lehrkraft auch nicht auf Augenhöhe, ist auch die Frage, wer entscheidet was wann und wer kann auch die Situation angemessener einschätzen und bewerten. Und deswegen setzen wir uns jetzt auch im Bundesfachverband für Schulbegleitung eben für die Professionalität der SchulbegleiterInnen auch ein und werben dafür, dass es eben Fortbildungen gibt und so weiter, damit man auch genau dieses Rollenbewusstsein auch entwickeln kann.
Ja, sehr spannend. Also ein Plädoyer für das Fachkräftegebot in der Arbeit der schulbegleitenden Menschen. Wenn wir jetzt mal neben den Aspekten, die wir bis jetzt ins Gespräch eingeführt haben, uns der Frage zuwenden, welche Bedingungen sind denn notwendig, damit das, was wir gerade so als positiv Beispiel oder Voraussetzungen gehört haben, können Sie ein paar davon benennen, welche aus Ihrer Sicht notwendig sind, damit Schulbegleitung gelingen kann?
Also, es fängt schon mal an der Person der Schulbegleitung. Jetzt sind wir mal unabhängig von der Ausbildung der Qualifikation. Zuerst aber muss die Passung stimmen zwischen dem zu begleitenden Kind und der Person der Schulbegleitung. Wenn das Kind die Person ablehnt, dann hilft auch ein Master in Psychologie nicht oder einen ganzen Sack voll Methodenkenntnis. Dann kriege ich die einfach nicht angebracht, dann kann man das vergessen. Also die Beziehung ist das A und O. Es ist natürlich hilfreich, auch damit die Beziehung oder der Beziehungsaufbau gut gelingen kann, wenn ich Kenntnisse habe, zum Beispiel über bestimmte Störungsbilder. Also wie wir jetzt hier bei Kengo in Freiburg arbeiten fast ausschließlich mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Und die Personen fühlen sich natürlich auch eher gesehen und gewertschätzt, wenn ich weiß, wie ich ihnen vielleicht günstiger begegnen kann. Und wenn ich auch so ein gewisses Grundverständnis für die, sagen wir mal, Strukturen, Persönlichkeiten der Menschen aus dem Autismus-Spektrum, wenn ich das mitbringe. Also das ist schon mal das eine, die Persönlichkeit. Dann eben das Fachwissen, was ich mitbringen sollte. Dann, wenn ich wenigstens eine Fachausbildung mitbringe, kann ich auch Lehrkräften ganz anders begegnen, also eher auf Augenhöhe. Denn diese sind eher gewohnt, vielleicht PH-Studenten drin sitzen zu haben, denen sie sagen können, geh raus, bleib drin, mach dies, mach jenes. Oder anderen Hilfskräften, die eingesetzt werden im Klassenzimmer, um die Lehrkräfte zu unterstützen und zu entlasten. Aber dafür ist die Schulbegleitung nicht da. Wir sind ja in keinem Fall da, um die Lehrkräfte zu entlasten, sondern um eine individuelle Einzelfallhilfe zu leisten. Das ist ja so ein bisschen das schräge Konstrukt, dass die Jugendhilfe geleistet wird im Territorium des Klassenzimmers. Und da gilt es natürlich auch auszuhandeln, wer macht was und greift wann ein. Und da ist auch wieder das professionelle Handeln. Wenn ich mir meiner Aufgaben und meiner Rolle bewusst bin, kann ich das viel einfacher und besser aushandeln, auch im Sinne meines Klienten, meiner Klientin, als wenn ich da quasi reingeworfen werde und so, mach mal.
Und lässt das nicht auch, so habe ich sie zumindest immer ein Stückchen implizit verstanden, lässt das nicht auch zu, dass ich zum Beispiel so eine These jetzt mal in den Raum stelle, um eine Schulbegleitung gelingend zu installieren, benötigt es auch in der Struktur der Schule ein Verständnis davon, was das bedeutet, Inklusion zu sagen oder ein Lernsetting, das für alle offen ist, zu gestalten.
Also jetzt sind wir wieder bei der Begrifflichkeit auch mit der Inklusion. Also wie jetzt zum Beispiel die Kinder oder Jugendliche aus dem Bereich der seelischen Behinderung sind auf jeden Fall im Land Baden-Württemberg keine Inklusionsschüler, weil sie keinen sonderpädagogischen Förderbedarf per se mitbringen, also nicht aus dem Bereich der körperlichen oder der geistigen Behinderung kommen. Und deswegen sind sie erstmal formal gesehen ganz normale Regelschüler, ohne einen Anspruch auf besondere Zuwendungen oder Rücksichtnahme. Natürlich kann man einen Nachteilsausgleich anwenden, aber ansonsten sind es ganz normale Regelschüler. Deswegen sehen wir uns jetzt im Bereich der Schulbegleitung auch jetzt mit autistischen Menschen als Wegbereiter für die Inklusion. Weil auch da haben wir jetzt eine Personengruppe, die schon auch immer wieder mal ziemlich sich abweichend verhält im Vergleich zu den KlassenkameradInnen. Und wenn man es da schafft, um Verständnis zu werben füreinander, wird auch überhaupt ein Anderssein normaler und kann dann auch anders drauf eingegangen werden. Ich weiß nicht, ich hatte in einer Grundschulklasse mal, ich hatte da zwei Jungs mit Autismus begleitet. Und wir hatten da ziemlich viel Wert gelegt auf so Einführungsstunden oder überhaupt so Sozialstunden, wo es darum geht, was sind meine Stärken, was kann ich nicht so gut, wie kann ich das, was ich nicht so gut kann, durch meine Stärken ausgleichen und so weiter und auch was Anderssein bedeutet. Und die Klasse war insgesamt ziemlich tolerant. Das war hier im sozialen Brennpunkt. Und da hatte dann ein Junge mal die super Idee gehabt, dass er seinen Schlafanzug anbehält und sich einfach seine Klamotten darüber anzieht und ist dann auch in Sportunterricht in seinem hellblauen Frotti-Schlafanzug in die Sporthalle reingestürmt und hat da drin dann Sport gemacht. Und nicht ein einziges Kind hat auch nur einen Kommentar darüber verloren. Und da dachte ich, okay, das ist Akzeptanz, so nach dem Motto, also ich komme aus Köln, jeder Jeck ist anders, der macht das halt so, dann ist das wohl so. Und das ist für mich dann eine gelungene Inklusion, wenn man jeden oder wenn man sich gegenseitig so annehmen kann, wie jeder Einzelne ist, Die Wahrnehmung ist aber so, dass jetzt mit zunehmendem Thema der Inklusion und Vielfalt und wir müssen uns alle gern haben und ach so tolerant sein, dass es aber so ist, dass das Normverständnis innerhalb einer Peergruppe ziemlich eng ist und dass da ziemlich gnadenlos sanktioniert wird, wer nicht so ist wie die anderen. Also wer abweichendes Verhalten zeigt. Und dann ist aber das Phänomen, was wir beobachten, wenn man aber offensiv umgeht, mit einer Diagnose daherkommt und das auch erklärt, warum benehme ich mich jetzt anders als ihr zum Beispiel, dass dann das Verständnis abgerufen werden kann und dass dann die Person quasi aus diesem engen Normcluster rausfällt. Und deswegen auch mehr Verständnis gezeigt werden kann, weswegen wir auch absolute Fans davon sind, immer offensiv auch mit Diagnosen umzugehen oder so viel Erklärung mitliefern und mitgeben, sodass die Klasse quasi genug Informationen hat, um zu sagen, okay, so ist der. Weil wenn man das dann der Fantasie überlässt, warum sich jemand abweichend verhält, da kommt immer was viel, viel Schlimmeres bei raus. Und schon beginnt das Sanktionieren, das Mobben, das Ausgrenzen, Ausschließen oder die blöden Kommentare aus der Verunsicherung heraus.
Finde ich sehr spannend, der Ansatz, offensiv mit Diversität, mit Differenz umzugehen. Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, Inklusion bedeutet, dass wir nicht mehr über Differenz reden müssen. Vielleicht kommen wir auch irgendwann dahin, dass das nicht mehr nötig ist. Aber ich nehme wahr, Sie beschreiben vielleicht auch so einen Zustand oder eine Übergangsphase, wo das nötig ist. Jetzt gibt es ja das Argument, dass Schulbegleitung oder diese, ich sage mal, diese Maßnahmen von Integration, Assistenz, Begleitung hinderlich sind, dass die Schule ihre aus sich heraus inklusive Strukturen entwickelt. Wie würden Sie diesem Argument begegnen?
Also wenn die Schule in der Lage wäre, für jeden Menschen, der in die Schule geht, ein adäquates Bildungsangebot zu stellen, wäre das super. Dann würde es die Schulbegleitung gar nicht brauchen. An dem Punkt sind wir aber nicht. Und ich denke, also dass die Schulbegleitung als Stigma auffallen könnte, liegt an der Person der Schulbegleitung. Und eine Person, die nicht professionell handelt, kann tatsächlich auch eine Belastung für das Klassenzimmer sein. Letztes Jahr waren wir auf dem Verband, also auf einer Tagung vom Verband der Sonderpädagogen, wo es eben auch zum Thema Schule, Schulbegleitung viel Austausch gab. Und da gab es Lehrer aus einem Bundesland, die sagten, die bekommen Langzeitarbeitslose von der Agentur für Arbeit zugewiesen für die Schulbegleitung, die dann irgendwann im Laufe des Vormittags schon leicht angetrunken in das Klassenzimmer reinstolpern und eigentlich eine Belastung für das ganze System sind. Und wo tatsächlich wahrscheinlich auch das Kind, was da für den die Schulbegleitung kommt, sich da eher fremdschämen muss, dass da so eine Person reinkommt. Das ist nicht hilfreich.
Ja, absolut nicht. Wenn wir jetzt auf die Rolle der schulbegleitenden Personen nochmal speziell schauen, wie können wir das denn jetzt im Sinne der Heilpädagogik nochmal thematisieren? Also welchen spezifischen Mehrwert kann denn in dieser sehr verantwortungsvollen Aufgabe, wie Sie sie gerahmt haben, also dass davon ja auch Wohl und Wehe der Außenwahrnehmung oder der Stigmatisierung abhängen kann, welchen spezifischen Mehrwert kann denn Heilpädagogik über ihre Kompetenzen zum Beispiel in diesem Kontext von Schulbegleitung positiv einbringen?
Also schon mal Kraft der Ausbildung oder des Studiums hat eine Heilpädagogin, ein Heilpädagoge schon mal ein Rollenbewusstsein und ein Bewusstsein für systemisches Handeln. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man weiß, es gibt zwar einen expliziten Auftrag, der wird ja in der Regel über den Hilfeplan von der Eingliederungshilfe, Jugendamt, Sozialamt formuliert. Und das ist erstmal handlungsleitend eben für die Umsetzung. Dann weiß ich aber, ich habe eben die Beziehung zum Kind, ich habe die Eltern als wichtigste Bezugsperson meines Kindes. Das heißt, mit denen muss ich in einem sehr guten Kontakt und Austausch sein, damit das Kind da auch nicht in irgendwie einen Loyalitätskonflikt kommt. Ich mag dich zwar, aber meine Mama findet dich doof und deswegen muss ich dich eigentlich auch doof finden. Dann ist es wichtig, dass man ein fachspezifisches Wissen hat, so dass man auch mit den Lehrkräften in den Austausch gehen kann, damit man auch Hilfestellung geben kann, wie sie perspektivisch mit dem Kind oder mit Besonderheiten insgesamt besser umgehen können. Das ist schon mal, wie bediene ich das System? Da sind Heilpädagogen einfach geschult in diesem Systembewusstsein. Dann habe ich natürlich Methodenkompetenzen schon mal Kraft der Ausbildung gelernt und habe zum Beispiel eine Idee, wie kann ich eine systematische Verhaltensanalyse machen, dass ich auch weiß, es gibt auslösende Faktoren und es gibt aufrechterhaltende Faktoren und dass ich da systematisch an, sagen wir mal, Verhaltensbesonderheiten herangehen kann, um auch eine gezielte Interventionsplanung durchführen zu können. Und dafür brauche ich einfach eine richtig solide Ausbildung und das haben die Heilpädagogen und Heilpädagoginnen.
Ich stelle mir eine These in den Raum und dann würde ich sehr gern wissen, ob Sie dieser zustimmen würden oder nicht. Es braucht HeilpädagogInnen in der Schulbegleitung und nicht nur heilpädagogische Kompetenz.
Puh, was ist da der Unterschied? Also Kompetenzen, das ist ja das, was man sich akademisch aneignet. Und die Heilpädagogin, der Heilpädagoge ist ja die Person mit der eigenen Persönlichkeit und mit den ganzen Soft Skills. Das heißt, ich bin geduldig, ich bin humorvoll, ich bin redegewandt und kann in Worte kleiden Dinge, die mein Klient, meine Klientin eben nicht kann. Ich kann erkennen, was findet denn hier zwischen den Zeilen statt. Das heißt, ich bin nicht nur auf der semantischen Sprachebene gut, sondern auch in der Sprachpragmatik. Also das heißt, ich kann auch nonverbale Signale lesen und so weiter. Und vor allen Dingen habe ich die Sprachkompetenz und die Reflexionsfähigkeit und kann dies auch eben in Worte kleiden. Und das hängt in der Person derer, die es ausführen. Das kann man nicht nur sich aneignen, entweder indem man in irgendwelchen Vorlesungen sitzt oder schlaue Bücher liest, sondern das ist was, was man mit der Zeit erwirbt und das ist was eine Heilpädagogin auch ausmacht.
Mhm. Es hat einen bestimmten Hintergrund, warum wir diese These platzieren. Unsere Wahrnehmung ist natürlich wahrscheinlich auch aufgrund des Personalmangels etc., dass es häufig, dass von heilpädagogischen Kompetenzen gesprochen wird. Also, dass das eine andere Disziplin ist, die irgendwie sich fortgebildet hat oder eine heilpädagogische Weiterbildung gemacht hat. Und dann heißt es, da und da braucht es heilpädagogische Kompetenzen. Oder dass die Person vielleicht gar nicht was spezifisch Heilpädagogisches gelernt hat, aber man spricht von heilpädagogischen Kompetenzen, weil man sagt, ressourcenorientiert und ganzheitlich. So, dann ist das die heilpädagogische Kompetenz. Und dann ist bei uns eben die Frage aufgetaucht, ersetzt das HeilpädagogInnen, die Profession, die Disziplin, das wirklich Gelernte von Anfang bis Ende? Verstehen Sie, auf was ich hinaus?
Ja, nein, natürlich ersetzt es das nicht. Gleichwohl sehe ich aber, dass wir tatsächlich ja auch nicht überall heilpädagogische, also Hochschulen haben oder Fachschulen für Heilpädagogik. Also durch den Fachverband sind wir da bundesweit vernetzt und deswegen weiß ich, dass das ein illusorischer Standard ist, den man bundesweit ansetzen kann, jetzt im Bereich der Schulbegleitung. Es geht nicht. Und deswegen alles, was die Personen, die willens sind, Schulbegleitung zu machen, an zusätzlichen Kompetenzen sich aneignen und erwerben können, ist super. Mhm. Wir erleben es, also es heißt dann sozial erfahrene Kräfte, also der Ausschluss ist, dass sie nicht vorbestraft sind und eben bereit sind, diese Tätigkeit auszuführen. Die haben oft überhaupt kein pädagogisches Hintergrundwissen, also wirklich gar nichts. Also da fängt man eben bei dem Begriff der Ressourcenorientierung an und Konzepten von Schulz von Thun und so weiter. Und da muss man wirklich ganz vorne anfangen und deswegen alles, was die mitbringen, ist gut. Mhm. Also das will ich überhaupt gar nicht schlecht machen. Ideal ist es, wenn man ein grundständiges Studium gemacht hat und auch viel Intervision hatte, Supervision, Fallbesprechungen, die supervidiert wurden und so weiter. Natürlich ist das sehr viel besser, gar keine Frage. Aber also das ist auch mir klar, dass den Standard, den wir jetzt hier haben, worüber wir wirklich Gott froh sind und insbesondere unsere KlientInnen, dass das nicht bundesweit umsetzbar ist aktuell.
Ich mag, dass sie schön zwischen Vision und Realität so hin und her pendeln. Das finde ich toll.
Ja, man muss ja wissen, wo man hin will. Genau.
Sehr gut. Ja, genau. Die Wichtigkeit einer Utopie ist damit nochmal herausgestellt. In welchen Fällen ist denn so etwas wie eine heilpädagogische Schulbegleitung überhaupt angebracht? Also worüber sprechen wir? Wir haben jetzt von Ihrer Perspektive und auch Ihren Erfahrungswerten im Berufsleben gehört, dass das sich rund um Menschen, die im Autismus-Spektrum leben, drehen kann. Haben Sie noch ein paar andere Beispiele, wie eine Schulbegleitung oder zu welchen Anlässen eine Schulbegleitung angedacht ist?
Also als pädagogische Fachkraft oder akademische Fachkraft?
Nein, grundsätzlich, wann, also in welchen Fällen kommt es denn überhaupt zu Schulbegleitung? Also wenn ich jetzt an unsere Zuhörenden denke, dann kann ich mir vorstellen, dass die Frage auch bestehen kann, ja, wann ist das denn vielleicht relevant? Wann lohnt es sich, darüber nachzudenken? Wir haben ja vorhin auch schon über so etwas wie eine Schwelle von Toleranz, die man hat, gesprochen. Ist das noch akzeptabel oder wäre das da angebracht? Genau.
Also erstmal ist es ja eine Hilfe, die in der Regel über die Eingliederungshilfe finanziert wird, also nicht über die Krankenkasse. Das heißt, es braucht ein psychiatrisches Gutachten in der Regel, beziehungsweise von einem Kinder- und Jugendpsychiater. Dann ist die Zugangsvoraussetzung letztendlich, dass es eine Teilhabebeeinträchtigung gibt in 2 von 3 Lebensbereichen, also entweder in der Familie, in der Bildungseinrichtung und oder in der Freizeit. Und dann, also es kann das vorliegen, aber dass man entscheidet, das Kind kommt in der Schule aber gut zurecht, das braucht das gar nicht. Auch zum Beispiel haben jetzt nicht alle Menschen mit Autismus eine Schulbegleitung, bei weitem nicht. Mhm. Es kann aber durchaus sein, dass dann die Einschätzung kommt, dass das Kind durch die Gruppen, insbesondere durch den Gruppenkontext, überfordert ist. Dass eben parallel zu der Wissens- und Bildungsvermittlung ja die ganze Zeit, die ganze Sozialspur mitläuft. Und dass manche Kinder überfordert sind mit dem sich zurechtfinden im Sozialkontext und gleichzeitig auf Sendung sein, was die Wissensvermittlung betrifft und da irgendwie sein Potenzial abrufen zu können. Mhm. Und jetzt ist in der letzten Zeit, jetzt ist das vielleicht auch noch so eine Nachwelle von Corona, dass die Kinder komplexer belastet sind. Also es ist jetzt häufig so, dass die Kinder nicht nur einfach jetzt einen Autismus haben oder ADHS, sondern eben komplexere Hürden haben, um am Unterricht teilzunehmen. Die Beobachtungen, die wir jetzt hier in Freiburg haben, sowohl was jetzt das Schulamt zurückmeldet, als auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist, dass wir gerade so viele Schulabstinenzler haben wie schon lange nicht mehr. Ich kann jetzt keine Zahlen liefern, aber das erleben wir auch immer wieder, dass die Kinder einfach nicht mehr in die Schule gehen möchten, weil sie das nicht als guten Ort erleben, sondern einfach eine Riesenangst haben und große Widerstände dorthin zu gehen. Also es gibt jetzt diese Online-Schulformate, also diese Online-Fernschulen zum Beispiel, die werden aber nur bewilligt und genehmigt, wenn es eine Sozialphobie gibt zusätzlich und ansonsten eben nicht, weil in unserem Schulgesetz steht, dass Unterricht eben in der Gemeinschaft stattfindet. Und für manche Kinder ist diese Hürde zu groß.
Und ist das dann auch etwas, wo die Schulbegleitung was tun kann oder da irgendwie eine Rolle spielt bei diesen Kindern?
Ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir ja da. Also das ist, wenn wir dieses Matchen machen, das heißt, also wir jetzt als Träger schicken immer unsere potenziellen Schulbegleitung für das Kind zum Casting in die Familie. Also die müssen da das Kind kennenlernen, die müssen die Eltern kennenlernen, so einen ersten Eindruck irgendwie von dem System Familie bekommen. Und also Hauptanliegen dieses Treffens ist, dass man am Ende da rausgeht mit diesem Gefühl, gemeinsam kriegen wir das hin. Und ich denke, das ist eben das Wesentlichste, was man den Kindern vermitteln kann. Und manche sagen auch, ohne meine Schulbegleitung betrete ich die Schule nicht. Und das sind dann die Kinder, die auch anfänglich vielleicht vollumfänglich Schulbegleitung bewilligt bekommen. Also da ist man wirklich von Minute 1 bis zum Verlassen des Schulgebäudes dabei. Manche hat man wirklich am Anfang quasi sich ans Bein getackert. Da darf man gar nicht irgendwie aus diesem persönlichen Raum des Kindes rausgehen, weil man quasi diese Schutzkugel drumherum vermittelt. Und wo man erstmal gemeinsam diese Erfahrung macht von unterschiedlichen Schulsituationen. Also wie ist das im Unterricht? Wie sind, sagen wir mal, ungewöhnliche Situationen wie Stundenausfall, Vertretungsunterricht? Heute fällt Sport aus, stattdessen haben wir eine Autorenlesung. Bei allen Kindern bricht irgendwie Jubel aus, aber bei meinem Klienten wahrscheinlich die allergrößte Panik, weil das eben ein Abweichen ist von dem, was bekannt und vertraut ist. Oder das Kind kommt zu spät und die Klasse ist nicht da, wo sie sein soll. Wo gehe ich dann hin? Oder die erste Schulfeier. Also ich weiß noch, bei meinen ersten Klienten im ersten Schuljahr war dann die erste Weihnachtsfeier in der Aula und die ganze Schule hat dann in der Weihnachtsbäckerei gesungen. Das war für meinen Klienten eine Nahtodeserfahrung. Also der ist so panisch geworden und ist aus dem Schulgebäude rausgerannt. Dem haben wir uns dann mit der Zeit schrittweise genähert. In der vierten Klasse saß er mittendrin und hat aus vollem Hals dann mitgesungen, weil er die Erfahrung gemacht hat, das ist nicht bedrohlich, das kann sogar Spaß machen. Und das ist das erklärte Ziel.
Ja, schön. Okay. Ich finde das Bild mit der Schutzkugel ganz schön. Mhm. Und dass die irgendwann vielleicht auch nicht mehr so groß nötig ist. Das wäre ja das Ziel, was ich so raushöre.
Also so kamen wir damals, als wir uns gegründet hatten, dass wir eben überlegt hatten, welches Bild spricht uns denn an für die Tätigkeit der Schulbegleitung. Und dann kamen wir eben auf das Känguru, dass man die Klienten, Klientinnen in diesen Schutzraum mit aufnimmt und so ein Stück des Weges gemeinsam geht und sie aus diesem Schutzraum heraus aber in die Verselbstständigung entlässt und sich dann auch wieder verabschiedet. Also das ist das Ziel, die Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist eben auch die Gefahr, denke ich, von nicht professionellem Handeln, dass man in so eine erlernte Abhängigkeit kommt. Und das spricht dann wieder gegen die Schulbegleitung oder was auch von außen als ungünstig wahrgenommen wird, wenn die Schulbegleitung sich unerlässlich macht. Okay. Und das ist dann eben auch der Unterschied, wenn man eben eine Methodenkompetenz hat. Und das macht, glaube ich, dann auch die Heilpädagogik. Dann bringen wir die wieder ins Spiel. Wenn ich Interventionen plane, die unabhängig von mir als Person laufen können. Also dass ich zum Beispiel mit Plänen arbeite, mit Strukturierungshilfen, wenn ich die Lehrkraft mit einbeziehe, mit so ganz einfachen Sachen wie zum Beispiel das Kind einfach beim Namen ansprechen und nicht so allgemein Fragen in die Klasse stellen, sondern Michael, hast du dazu auch was zu sagen zum Beispiel? Das macht dann so viel aus. Das heißt, ich kann auch mal krank sein oder vertreten werden und ich kann mich dann da auch wieder aus der Nummer rausschleichen, was auch das erklärte Ziel ist.
Ja, sehr spannend. Also so die Frage auch nach den unterschiedlichen Formen von Präsenz, in denen man arbeiten kann. Und diese Schutzkugel würde dann dafür sprechen, dass wir am Anfang auch eine ganz starke physische Präsenz vor Ort haben. Und diese irgendwann über so Transformationsprozesse hin zu so etwas wie einer internalen Präsenz werden kann, dass wir praktisch da sind oder bei jemandem sind, obwohl wir gar nicht da sind. Mhm. Und trotzdem die Möglichkeit haben, in diesem persönlichen Nahraum, wie Sie es genannt haben, greifbar zu sein. Ich würde gerne Sie folgenden Satz vervollständigen lassen, Frau Gedefern. Und zwar: Der heilpädagogische Mehrwert an Schule ist oder kann gekennzeichnet werden von
einem Weg zum multiprofessionellen Handeln im Bereich der Schulbegleitung, dass die Perspektive der Heilpädagogik auf das Kind, auf die Klasse im Team mit der Lehrkraft einfach einen Mehrwert an Sicht und Wissen bringt, sodass die Kinder in der Klasse, in ihrer Gemeinschaft besser geformt werden. Das hört sich so doof an. Das ist ja ein Prozess, den man begleitet, dass das besser unterstützt werden kann, sodass jedes einzelne Kind darin unterstützt wird, an sein Potenzial zu kommen.
Sehr schön. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss tatsächlich nochmal von Ihnen so ein Art Good Practice hören. Sie haben ja gerade schon von dem Schüler erzählt, den Sie begleitet hatten, was dann in der vierten Klasse passiert ist. Haben Sie vielleicht noch mal so eine Geschichte für uns, eine eigene Erfahrung? Ja, einer erfolgreichen Schulbegleitung.
Ja, also eine Geschichte ist jetzt gerade, dass ein Schüler, den hatte ich in den ersten 4 Jahren begleitet, danach wurde der von einem Kollegen weiter begleitet im Gymnasium, der hat dann Abitur gemacht im Sommer und studiert jetzt Lehramt, weil er es eben erlebt hat, also dass Schule unabhängig von Herkunft und auch Bildungsstand oder Situation von zu Hause den Schülern die Möglichkeit geben kann, über sich hinauszuwachsen und eben an sein Potenzial zu kommen und dann anders dazustehen, als das vielleicht die Eltern gewesen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und er möchte, dass diese Erfahrung, die er gemacht hat, an die nächste Generation weitergeben.
Ja, hervorragend.
Sehr schön. Stark. Was für ein Weg. Ja. Mhm. Sehr, sehr toll. Okay, ja. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Wir kommen jetzt zu einem Part, den Sie vielleicht auch kennen, der nennt sich A oder B. Sie dürfen jetzt schnelle Entscheidungen treffen. Wir stellen Ihnen eine Frage, eine Wahl zwischen dem einen oder dem anderen und Sie sagen spontan A oder B und dürfen einmal passen und bekommen später auch nochmal die Gelegenheit, falls Sie etwas unbedingt kommentieren wollen, weil Sie es nicht so dastehen lassen wollen, so stehen lassen wollen, dann können Sie das natürlich auch machen. Mhm. Philipp, magst du starten?
Ja, sehr gerne. Und zwar mit der Frage Individuum oder System? Also in der Orientierung der Arbeit. Individuum oder System?
Sowohl als auch gibt's nicht.
Dann wäre das Ihr Joker.
Das wäre der Joker. Dann wäre er gleich weg.
Ist auch System. Gemein.
Ist auch System.
Okay. System. Okay.
Das war eindeutig. Ähnlich schwer. Auch im Kontext Schulbegleitung. Parteinahme oder Selbstbestimmung?
Von wem jetzt? Also vom Klienten oder die Schulbegleitung?
Dass die Schulbegleitung Partei nimmt für den Klienten, die Klientin. Oder das Ziel mehr die Selbstbestimmung. Wo befinden wir uns?
Ach, aktuell Parteinahme. Darf ich jetzt gleich was dazu sagen?
Nee, können Sie gleich im Anschluss machen.
Wie verstehen Sie denn, Sie haben ja angegeben, dass Sie sowohl eine anthroposophische als auch eine anders geartete heilpädagogische Ausbildung gemacht haben. Wie verstehen Sie die? Ist sie geisteswissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich fundiert?
Eher geisteswissenschaftlich.
Gut, jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen. Nutella
ich
mit
bin gespannt.
Nutella mit Butter oder ohne?
Mit, immer mit.
Sehr gut. Team Butter. Stark.
Team Butter.
Sehr gut. Ich bin auch auf jeden Fall im Team Butter. Wenn wir jetzt nochmal die Ziele der Arbeit, ich will da gerne noch beibleiben, auch wenn die anderen Dinge natürlich auch wichtig sind, also Team Butter oder nicht. Aber ich würde gerne wissen, wenn wir über Schulbegleitung nachdenken, geht es um Normalisierung oder um Empowerment?
Auch A oder B?
Ja.
Normalisierung.
Mhm. Okay.
Da sind wir wieder Realität und Utopie, ne?
Wir könnten das jetzt auch als die letzte A- oder B-Frage nehmen und dann würde ich Ihnen direkt anbieten, dass Sie das nochmal einordnen können, wenn Sie mögen.
Also die Realität ist ja gerade, dass wir noch nicht in einem inklusiven Schulsystem sind. Das heißt, wir bewegen uns im Bereich der Integration, dass jetzt durch eine Integrationshilfe in Form von Schulbegleitungen die Kinder unterstützt werden, sich an das System anzupassen. Und in begrenztem Maße unterstützt die Schulbegleitung auch das System, sich an das Kind anzupassen, beziehungsweise mehr Verständnis zu bekommen für die besonderen Bedarfe. Von daher geht es schon noch mehr um das Normverständnis und dass wir die Kinder quasi diesem Normverständnis näher bringen. Das ist leider noch so. Und wir bewegen uns dann im Bereich des Empowerments, wenn wir die Kinder so befähigen oder dass es so sein darf oder dass es in Ordnung ist, dass sie so sind, wie sie sind. Aber an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Und deswegen bewegen wir uns im besten Fall mit der Schulbegleitung, sind wir am Anfang noch so, wir gucken, was es hier für Normen gibt, für Regeln, wo eckt das Kind an und so weiter und was braucht es, damit es weniger Störungs- oder mit weniger Störung durch seinen Schulalltag kommt. Und dabei passiert es aber auch, dass eben das System befähigt wird, mit dem Kind zurechtzukommen. Das ist ein Aufeinander zu bewegen. Und von daher ist das immer so ein Kontinuum. Also bei den ersten A- und B-Fragen fängt man an eben bei dem einen Bereich und bewegt sich dann zum anderen. Also von daher, da kann man so den Regler langsam mitstellen. Und das ist für mich dann auch eine erfolgreiche Schulbegleitung, wenn man sich dann da rauslösen kann, weil alle miteinander selbstverständlich umgehen können.
Sehr schön. Ja. Das war doch ein wunderbares Abschlussstatement.
Das habe ich auch gerade gemacht.
Was irgendwie genau das so alles irgendwie schön rund macht und auch zeigt, ja, es gibt die Utopie und in der Realität sind wir gerade hier und da.
Okay, Frau Gedefern, am Ende oder Richtung Ende unserer Folgen fragen wir unsere Gesprächspartnerin gerne nach einer Empfehlung für die Zuhörenden. Und zwar darf das ein Buch, eine Musikvorschlag, ein Film oder etwas sein, das Sie in der letzten Zeit in einer besonderen Art und Weise berührt hat, von der Sie meinen, das ist auf jeden Fall teilungswürdig.
Der Film Wochenendrebellen, der kam jetzt im Kino im Herbst, ist ab jetzt Ende Januar, glaube ich, auch online kaufbar. Das ist ja die wahre Geschichte eines Vaters mit seinem autistischen Sohn, die am Wochenende eben aus ihrer Geschichte heraus durch Fußballstadien tingeln, um einen Lieblingsverein für den Sohn zu finden und die dabei auch einen ganz interessanten Weg in ihrer Vater-Sohn-Beziehung hinlegen. Mittlerweile haben sie das Projekt zwar aufgegeben, einen Verein zu finden, aber nicht das Projekt, am Wochenende durch die Stadien zu tingeln. Also die reisen immer noch umeinander und der Film ist einfach großartig.
Toll.
Sehr gut. Also Wochenendrebellen.
Genau, Wochenendrebellen.
Dankeschön.
Schöner Titel auch. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Gedefern. Es war uns ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Wir sind zum Ende der Folge angekommen.
Ich danke und auch.
Wenn ihr, liebe Zuhörenden, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt uns diese doch gerne an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss und danke.